Abend. Noch können wir nicht von einem terroristischen Netzwerk sprechen, aber seit heute wissen wir, dass der Mann, der den Mord an Walter Lübcke gestanden hat, Helfer hatte. Zwei Männer wurden heute festgenommen, die Stefan E. mit Waffen versorgt haben sollen. Darunter auch die Tatwaffe, mit der er auf der Terrasse dieses Hauses schoss. Und zumindest einer von ihnen war wohl auch Teil der Neonazi-Szene, die laut dem heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht immer größer wird. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik 24.100 Rechtsextremisten, so viele wie noch nie. Gut, jeder zweite von ihnen ist gewaltbereit. Und dass nun sogar aus rechtem Hass gemordet wurde, das treibt heute viele tausend Menschen auf die Straße, dort, wo dieser Mord geschah. Alex Jakubowski.
Kassel wehrt sich gegen rechts. Am Nachmittag sind Tausende vor dem Regierungspräsidium und zeigen Haltung. Zusammen sind wir stark, steht dort. Die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat sie mobilisiert.
Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation. Wir sind eine lebens- und liebenswerte, eine tolerante, eine weltoffene und vor allen Dingen auf dem Boden des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland stehende Stadt und Region.
Fortschritte bei den Ermittlungen zeigen sich in Karlsruhe. Nach 8 Stunden Vernehmung hatte Stefan E. am Dienstag den Mord gestanden. Heute wurden 2 Männer aus Kassel und Höxter zum Bundesgerichtshof gebracht, Haftbefehl erlassen wegen Beihilfe zum Mord. Elmar J. soll die Tatwaffe an Stefan E. verkauft, Markus H. den Kontakt hergestellt haben.
Wir gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stefan E. Bescheid wussten. Und wir gehen davon aus, dass sie auch für möglich gehalten haben und billigend in Kauf genommen haben, dass Stefan E. die gelieferten Schusswaffen später zu einem politisch motivierten Tötungsverbrechen einsetzen wird.
Die Bundesanwaltschaft geht derzeit nicht davon aus, dass die 3 Teil einer terroristischen Vereinigung sind.
Für eine terroristische Vereinigung, da muss man eine richtige Struktur von mindestens 3 Leuten nachweisen, die den Zweck hat, terroristische Straftaten zu begehen. Und so eine Struktur, die sehen die Ermittler zumindest zum jetzigen Stand nicht. Andererseits haben die letzten Tage auch gezeigt, wie viel Bewegung in den Ermittlungen drin ist, wie viel Neues da rausgekommen ist. Also ich gehe davon aus, dass das Umfeld von Stefan E. weiter sehr intensiv ausgeleuchtet wird.
Die Wohnungen der beiden Verdächtigen wurden durchsucht. Nach Informationen des ARD-Magazins Panorama gehörte Markus H. zur Kasseler Neonazi-Szene. Schon 2006 war er im Zusammenhang mit dem NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel als Zeuge vernommen worden. Bei seiner Vernehmung hat Stefan E. auch von einem Waffendepot berichtet. In einem Erdloch auf dem Gelände seines Arbeitgebers in Kassel. Dort finden die Ermittler mehrere Waffen, auch die mutmaßliche Tatwaffe.
Ebenfalls hingewiesen hat der Beschuldigte Stefan E. darauf, dass er selbst Waffen verkauft hat und an 2 Beschuldigte. Vor diesem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft Kassel Ermittlungsverfahren gegen diese beiden Beschuldigten eingeleitet.
Der Tatverdächtige Stefan E. war lange nicht im Visier der Behörden. Extremismusforscher sehen ein grundsätzliches Versagen der Ermittler.
Die Versäumnisse der Behörden, die kann man, glaube ich, am besten erspüren, wenn man sieht, was sich im Bereich der islamistischen Radikalisierung getan hat. Wir haben dort eine bessere Risiko- und Gefahrenabschätzung, als wir die im Bereich des Rechtsextremismus haben. Wir haben also weiterhin das Problem der Unterschätzung von rechtsextremen Ideologien. Vielleicht liegt es daran, weil wir meinen, dass diese Täterinnen und Täter aus der eigenen Gesellschaft kommen.
Die Demonstranten in Kassel wollen Rechtsextremismus nicht unterschätzen.
Ich finde es auch umso wichtiger, dass aus der Zivilgesellschaft ein Zeichen kommt, weil es ist ein Mord an einem Politiker, was das Ganze noch mal dramatischer macht, weil es einfach ein Angriff auf unsere Demokratie ist.
Man trifft sich hier mit 10, 12 oder wie viel tausend Menschen und alle geben genau dieses Signal ab, was dort oben steht. Zusammen sind wir stark.
Ein eindrucksvolles Signal vor dem Dienstsitz des ermordeten Regierungspräsidenten.
So wie heute in Kassel Tausende Anteil nahmen daran, was Walter Lübcke angetan wurde, so hätten auch sie Anteilnahme und vor allem Hilfe, rechtzeitige Hilfe gebraucht. Jene Kinder aus dem westfälischen Lüchte, die über viele Jahre missbraucht wurden, ohne dass den Hinweisen, die es ja durchaus gab, nachdrücklich nachgegangen worden wäre. 3 Männer stehen wegen dieser Verbrechen heute vor Gericht und das macht es zumindest etwas erträglicher, dass diese Angeklagten gestanden haben. Denn das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen nicht noch einmal die Qual durchleiden müssen, auszusagen und von dem Erlebten zu erzählen. Jan Koch berichtet.
Kinder kamen zu ihm zum Spielen. Sie machten gemeinsame Ausflüge.
Sie vertrauten ihm. Doch ihr Vertrauen wurde missbraucht. Auf diesem Campingplatz in Lüchte. Seit Ende der 90er Jahre wurden unter anderem hier mindestens 34 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs. Hundertfach. Dabei wurden sie von den mutmaßlichen Tätern gefilmt. Landgericht Detmold. Hier hat heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Peiniger begonnen.
Diese Kinder sind nicht nur von einem der Angeklagten mehrfach schwer sexuell missbraucht worden, sondern gleich von mehreren. Das waren nicht singuläre einzelne Übergriffe, das Ganze hatte System.
Der 58-jährige Andreas V., angeklagt in 298 Fällen. Der Mitangeklagte Mario S. in 162 Fällen. Vor Gericht gestehen sie heute fast alle Taten. Selbst Andreas V., der bis heute geschwiegen hatte.
Er hat im Wesentlichen die Taten, die ihm in den Anklageschriften zur Last gelegt worden sind, vorbehaltlos eingeräumt. Er wird aber sich keine Fragen stellen, er wird sich nicht begutachten lassen und wird auch keine Angaben zu seinem persönlichen Verhältnis tätigen.
Auch Heiko V., der dritte Angeklagte, gesteht. Er habe bei einigen Taten im Video-Live-Chat zugesehen. Es war von den Aussagen der Angeklagten abhängig, ob die Kinder, heute zum Teil Erwachsene, vor Gericht erscheinen müssen. Die Richterin will sie aber dennoch als Zeugen befragen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Zu den Taten brauchen die Opfer nun aber nichts mehr zu sagen. Neben der Hauptverhandlung in Detmold steht aber immer noch die Frage im Raum, wie konnte das überhaupt passieren? Vor allem, wie konnte Andreas V. sogar zum Pflegevater eines Mädchens werden? Zugelassen durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont. Insgesamt gab es in den letzten 20 Jahren 6 Hinweise auf Missbrauch ohne Konsequenzen. Bereits 1998 soll Andreas V. ein knapp 4-jähriges Kind missbraucht haben. Ein paar Jahre danach gab es sogar ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen ihn. Ob tatsächlich ermittelt wurde, unklar. Die Polizei, die Jugendämter Lippe, Hameln-Pyrmont, die Landesregierung. Wer hat hier wann womöglich versagt?
Ich habe vor Monaten gesagt, dass das an vielen Stellen ein Versagen von unterschiedlichsten Behörden war. Und ich bin sicher, und deswegen wundert es mich nicht, dass wir auf der Strecke immer, je mehr man weiterforscht, auch neue Probleme noch findet.
Ein Untersuchungsausschuss in NRW soll offene Fragen klären. Der Prozess in Detmold wird wohl bis dahin beendet sein. Er soll bis Ende August dauern.
Und den Umgang mit dem massenhaften Kindesmissbrauch von Lüchte kommentiert nun Britta von der Heide von Norddeutschen Rundfunk.
Alle sind entsetzt über das Ausmaß des Missbrauchs, die Brutalität und darüber, dass es über Jahrzehnte ging. Immer wieder heißt es, der Hauptbeschuldigte habe so eine perfekte Fassade aufgebaut. Doch das stimmt ja nicht. Diese Fassade hatte Risse, große Risse. Es gab viele Warnungen. Man konnte hinter die Fassade schauen. Aber warum wurde das Ausmaß nicht erkannt? Waren die Polizisten und Jugendamtsmitarbeiter zu nachlässig? Natürlich waren sie das. Natürlich haben sie schwere Fehler gemacht. Dahinter steckt aber auch ein grundlegendes Problem. Wir wollen es nicht sehen. Die Menschen sind nicht bereit zu akzeptieren, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder um sie herum ist. Dass sie alltäglich ist. Beim Nachbarn oder in der eigenen Familie, in allen Schichten. Zu denken, das passiert nur weit weg, bei den anderen, ist falsch. Das ist nicht nur irgendwo da hinten auf seinem Campingplatz, wo irgendwelche besonderen Monster herumlaufen. Wir sehen kollektiv weg und übersehen die Gesamtdimension der Gewalt gegen Kinder. Die Zahlen sind in Deutschland und Europa erschreckend. Die WHO spricht davon, dass in Europa 18 Millionen Kinder sexueller Gewalt ausgeliefert sind. Also nützt es jetzt nichts, den Kopf zu schütteln und zu sagen, was für ein schrecklicher, monströser Einzelfall, immer wieder fassungslos die Schultern zu zucken bis zum nächsten Skandal. Der Fall Lüchte ist furchtbar. Aber wir müssen uns auch mit dem Missbrauch beschäftigen, zu dem es keine Schlagzeile gibt. Denn der Skandal ist ein alltäglicher.
Britta von der Heide kommentierte. Wenn sich hier in den kommenden 2 Tagen die wichtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt treffen, dann leuchtet diese Stadt vor Stolz. Die Menschen im westjapanischen Osaka dürfen endlich mal aus dem Schatten des mächtigen Tokio treten und unter Beweis stellen, dass man hier in der heimlichen Hauptstadt Japans schneller, schriller, umtriebiger ist und dass man es auch deshalb zur bedeutenden Handelsmetropole gebracht hat, weil hier nicht wie in Tokio hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen und ungeniert über Geld und über Geschäfte gesprochen wird. Jetzt zum G20-Gipfel, der morgen beginnt, ist endlich Osaka buntes Schaufenster zur Welt und darf, wie Uwe Schwering von einem erfinderischen Unternehmer erfuhr, allen zeigen, wo es lang geht.
Nächster Halt, Hauptbahnhof Osaka. Hier sehen Sie den 85-jährigen Boss eines international operierenden Unternehmens bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Mal abgesehen von der Erfindung, Entwicklung und Produktion von Schraubenmuttern. Vorsicht, der Chef kommt. Ja, das ist mein Hobby und aus dem wurde dann ein Geschäft. Denn wenn sich die Schrauben an der Lokomotive oder den Schienen lösen, dann gibt es einen riesigen Unfall. Also hat Wakabayashi-san die ultimative Kontermutter erfunden. Mit der löst sich keine Schraube mehr. Die Hardlock-Nut steckt zum Beispiel in Schienennetzen in Japan, China, Taiwan, Australien und Großbritannien. Ein Riesenerfolg und die Belegschaft dankt es ihm. Es klingt so einfach, doch der Firmenpatriarch musste lange grübeln, bis er den Gewindebogen raus hatte. Der Rand ist auf einer Seite dicker, das Gewinde also nicht mittig. Sonst würde das Keilprinzip nicht funktionieren. Wenn Sie den Widerstand des dickeren Randes mit einem Maulschlüssel überwinden, wird die Schraube nie mehr locker. Vorbei am Präsidentenparkplatz samt deutschem Fabrikat verkörpert der Patron zu 100% Osaka. Ehrgeiz, Ellenbogen, Unternehmergeist. In Osaka wird getüftelt, malocht das Geld verdient, in Tokio nur ausgegeben, heißt es. Die Rivalität beider Städte ist legendär. Und immer unterstellt man dem anderen, er habe eine Schraube locker. Aber doch nicht in Osaka. Links aller Weltschraube, rechts die mit Wakabayashis Supermutter. Hält. Ein Ziel hat er noch, auch den deutschen Markt zu erobern. Aber bis dahin freut sich der Präsident zunächst, dass die anderen Präsidenten nach Osaka kommen, zum G20-Gipfel. Sollen die ruhig mal sehen, wer sich in Japan tatsächlich die Hände schmutzig macht. Die Leute in Tokio sind sehr von sich überzeugt und selbstverliebt. Wir in Osaka kennen keine Überheblichkeit. Wir kümmern uns mehr um Profit und Effizienz. Natürlich hat der Lokführer aus Passion die Mutter auch im Schienennetz seiner Hobby-Parallelwelt versenkt. Sicher ist sicher. Und wenn er als erfolgreicher Geschäftsmann noch was zum Handelskrieg sagen dürfte, dann das hier. Ja, bei Trump und Xi, da sind die Schrauben ziemlich locker. Die sollten sich gegenseitig helfen und die wieder anziehen. Sonst gibt's noch einen schweren Unfall. Und das ist nicht gut. Und dann zeigt er den beiden mal, wo es lang geht. Geradeaus, Osaka-Style. Ohne Hochmut, ohne Überheblichkeit.
Na, ob sich Trump und Xi auf den Osaka-Style einlassen, das wird spannend zu sehen. Der US-Präsident ist schon am Mittag gelandet. Die Bundeskanzlerin kommt erst in wenigen Stunden an. Und morgen früh geht's dann los. Dann beginnt der G20-Gipfel offiziell, der von 32.000 Polizisten bewacht wird, obwohl in Osaka deutlich weniger Demonstranten und Proteste erwartet werden als sonst üblich bei solchen Gipfeln. Unser Washington-Korrespondent Stefan Niemann ist mitgereist nach Osaka. Stefan, eines der wichtigsten Themen dieses Gipfels dürfte der Handelsstreit zwischen den USA und China sein. Gibt es ein bisschen Hoffnung, dass Trump und Xi aufeinander zugehen werden?
Ja, das werden Sie ganz bestimmt, zumindest auf persönlicher Ebene. Donald Trump kann ungemein charmant sein und Sie können davon ausgehen, dass er Xi Jinping wieder regelrecht umschmeicheln wird. Daraus nun aber zu folgern, dass die Kompromissbereitschaft ausgeprägt ist, diesen Handelskrieg zu beenden, da wäre ich vorsichtig, zumal wenn stimmt, was wir aus Peking hören, nämlich dass Xi Jinping eine Bedingung gestellt hat für eine Kompromisslinie, nämlich dass die Amerikaner das chinesische Technologieunternehmen Huawei zulassen für den US-Markt. Dem kann Donald Trump eigentlich nicht zustimmen, weil aus Sicht der Amerikaner dieser Konzern im südchinesischen Shenzhen faktisch ein Staatsbetrieb ist, der von der kommunistischen Partei kontrolliert wird, so heißt es in Washington, und weil dieser Betrieb unter Spionageverdacht steht generell sozusagen. Und Trump hat ja die amerikanischen Partner in Europa regelrecht davor gewarnt, Huawei zuzulassen für den Ausbau des Breitbandstandards 5G. Insofern ist da kaum mit Bewegung zu rechnen. Ich glaube nicht, dass es Trump und Xi gelingen kann, am Rande des G20 diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und eine Zauberformel hier in Osaka zu finden, um den protektionistischen Spuk schnell zu beenden. Ich bin da skeptisch.
Mhm. Trump ist ja als Gipfelstörer bekannt. Wie wichtig sind ihm denn diesmal die Arbeitsgruppen nicht nur zum Handelsstreit, sondern auch beispielsweise zum Nahen Osten oder zum Klima?
Na, der Nahe Osten ist ihm ein wichtiges Thema. Er wird sicherlich versuchen, diesen Gipfel zu nutzen, um eine Art Koalition gegen den Iran zu schmieden oder zu verbreitern. Die anderen Themen sind ihm offensichtlich nicht ganz so wichtig. Ich rechne nicht damit, dass die Amerikaner ihre Position verändern, etwa beim Thema Klimaschutz und Umweltschutz oder bei einem Bekenntnis gegen Protektionismus und für Freihandel. Zumal Donald Trump die wichtigen Arbeitssitzungen weitgehend schwänzen wird. Der US-Präsident nutzt dieses G20-Format, die multilaterale Bühne sozusagen, für eine Art bilaterales Speed-Dating. Er trifft hier fast im Stundentakt 9 der 20 Teilnehmer, also der Staats- und Regierungschefs. Dabei ist übrigens auch der saudische Kronprinz, um Deals auszuhandeln zum Wohle Amerikas. Das tut übrigens nicht nur er, auch die Bundeskanzlerin wird immer wieder den großen Saal verlassen, um bilaterale Gespräche hier hinter den Kulissen zu führen. Die sind manchmal nur 20 oder 30 Minuten lang, aber die Staats- und Regierungschefs nutzen G20 eigentlich eher für bilaterale Gespräche und schwächen damit dieses multilaterale Format ein wenig. Das hat sich sehr verändert seit den letzten Gipfeln.
Mhm. Danke, Stefan, für heute nach Osaka. Und eine Art Speed-Dating gab es gestern auch in Donald Trumps Heimat. Die US-Demokraten suchen einen Kandidaten, und zwar denjenigen, der künftig zu G20-Gipfeln reisen und ins Weiße Haus einziehen soll. Doch die Eselsbrücke dorthin hat die Partei mit dem Grautier im Wappen noch lange nicht gefunden. Von insgesamt 25 Kandidaten haben sich nun die ersten 10 einem Millionenpublikum präsentiert, mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ideen, und doch hatten alle etwas gemein. Ohne seinen Namen auszusprechen, attackierten sie den amtierenden Präsidenten von jener Partei mit dem Elefanten im Wappen, sodass derselbige die ganze Zeit im Raum stand. Aus Miami berichtet Jan-Philipp Burgert.
Public Viewing in einer Bar im Herzen Miamis, als schaue man gemeinsam den Auftakt einer Castingshow. DSDS, Demokraten suchen den Superkandidaten. Es ist die erste Möglichkeit für die Menschen, sie kennenzulernen. Wir schauen mal, wen wir unterstützen. Die große Bühne direkt zu nutzen, weiß Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts. Sie will als Präsidentin Großkonzerne zerschlagen. Was bislang gefehlt hat, ist der Mut in Washington, die Riesen anzugehen. Ich will die Regierung wieder auf die Menschen ausrichten. Und das bedeutet, die Monopolisten beim Namen zu nennen. Ich habe den Mut, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Auch für höhere Mindestlöhne und ein kostenloses Hochschulstudium setzt Warren sich ein. Bei den jungen Demokraten kommt der Linkskurs an. Sie ist eine starke Rednerin, super schlau. Sie bringt die richtigen Punkte. Bisher spricht sie nur kein Spanisch. Dafür tut das Beto O'Rourke gleich in seiner ersten Antwort. Der Überraschungseffekt gelingt, doch insgesamt kann der Texaner, den manche im Vorfeld schon als weißen Obama feierten, nicht punkten. Anders die bisher eher unbekannte Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota, die sich für eine Außenpolitik mit kühlem Kopf ausspricht. Dieser Präsident ist buchstäblich jeden Tag nur 10 Minuten oder nur einen Tweet vom Krieg entfernt. Und ich finde, wir sollten Außenpolitik nicht um 5 Uhr morgens im Bademantel machen. Iran, Einwanderung, Klimawandel, Gesundheitspolitik, die Liste der Themen ist lang. Direkt nach der Debatte kommen die Kandidaten in den Presseraum, auch Spin Room genannt. Hier versuchen sie, ihre Themen weiterzudrehen. Wie will etwa New Yorks Bürgermeister de Blasio Trump schlagen? Wir müssen die Partei der arbeitenden Menschen sein. Doch die Demokraten sind gespalten in ein moderates Lager und ein linkes. Viele sind in Sorge, dass man sich im Vorwahlkampf selbst zerfleischt. Was ist für den Parteichef der kleinste gemeinsame Nenner? Unsere Vision ist eine, in der jeder die Chance hat, den amerikanischen Traum zu verwirklichen. In unserer Vision geht es nicht um mich gegen dich, nicht um ein Nullsummenspiel, nicht darum, dass ich nur Erfolg habe, wenn du verlierst. Wer diese Vision am besten verkörpert, ist noch völlig offen. Die Parteibasis freut sich schon auf den zweiten Teil der Castingshow, wenn 10 weitere Kandidaten zum TV-Duell antreten. Darunter Joe Biden und Bernie Sanders, die in den Umfragen führen. Bernie wird sicherstellen, dass die Leute etwas über die wichtigsten Themen hören. Klima, Strafrechtsreform, Löhne, Dinge, die das Leben von Durchschnittsamerikanern verändern. Egal, wer am Ende Präsidentschaftskandidat wird, die Hoffnung hier ist groß, dass die Demokraten bei der Wahl im kommenden Jahr nicht nur Florida zurückerobern, sondern auch das Weiße Haus.
Und wir kommen zurück nach Deutschland. In Sachsen-Anhalt haben Beamte einen Mann in der Nähe von Halle festgenommen, der möglicherweise einer der Hintermänner bei den Pariser Terroranschlägen von 2015 war. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Polizei hatte den 39-jährigen Bosnier schon in der vergangenen Woche festgenommen. Er soll an den Pariser Anschlägen im November 2015 beteiligt gewesen sein, bei denen 130 Menschen getötet worden waren. Der Mann war mit einem europäischen Haftbefehl aus Belgien gesucht worden. Was genau ihm zur Last gelegt wird, ist unklar. Der offizielle Vorwurf lautet Terrorismus. Er befindet sich derzeit in Sachsen-Anhalt in Haft und soll nach Belgien ausgeliefert werden. Bei 2 Explosionen in der tunesischen Hauptstadt Tunis ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere wurden verletzt. Zunächst hatte ein Selbstmordattentäter sich in der Nähe der französischen Botschaft in die Luft gesprengt. Kurz darauf gab es eine Explosion vor einem Polizeirevier. Die Angriffe sollten offenbar gezielt Sicherheitskräfte treffen. Der Bundestag hat am Abend umstrittene Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts beschlossen. Verschärft werden unter anderem Regeln für die Einwanderung. Wer bei seiner Einbürgerung falsche Angaben gemacht hat, kann die deutsche Staatsbürgerschaft wieder verlieren. Doppelstaatlern kann künftig der deutsche Pass entzogen werden, wenn sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung sind. In Dänemark hat der bisherige Ministerpräsident Rasmussen die Amtsgeschäfte an die neue Regierungschefin Mette Frederiksen übergeben. Die 41-Jährige wird die bisher jüngste Ministerpräsidentin des Landes. Vor der Amtsübergabe hatte Frederiksen ihr Kabinett präsentiert. Sie regiert nur mit sozialdemokratischen Ministern in einer Minderheitsregierung, die von der Sozialistischen Volkspartei, der Einheitsliste und der sozialliberalen Radikale Venstre unterstützt wird. Die Zukunft der 42 Migranten an Bord der Sea-Watch 3 ist weiter ungewiss. Das Schiff ist seit 2 Wochen auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Kapitänin war trotz eines Verbots und unter Strafandrohung zum Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und wurde heute von den Behörden gestoppt. Innenminister Salvini weigert sich, die Menschen aufzunehmen. Inzwischen arbeitet die EU-Kommission mit mehreren Mitgliedstaaten an einer möglichen Verteilung der Migranten. Das Europageschäft des amerikanischen Autobauers Ford ist angeschlagen. Jetzt zückt der Konzern den Rotstift, um wieder profitabel zu werden. Insgesamt 12.000 Jobs sollen in Europa wegfallen, mehrere Werke schließen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Was es bedeutet, als Unternehmen nicht erfolgreich zu sein, lässt sich heute gut am Beispiel von Ford betrachten. Der Autohersteller leidet unter hohen Kosten und setzt daher die Axt an Arbeitsplätzen an. 12.000 Jobs fallen weg. So werden im Rahmen eines Sparprogrammes Werke in Russland geschlossen, ebenso Fabriken in Frankreich und in Wales. Im spanischen Valencia entfallen ebenso Schichten wie in Deutschland. Saarlouis im Saarland ist davon betroffen. Mehr als 5.000 Jobs sind in Deutschland ohnehin im Rahmen des angekündigten Sparprogrammes vom Stellenabbau betroffen. Für etwas mehr als die Hälfte gibt es eine Einigung mit den Beschäftigten. Ford verkaufte in der Vergangenheit weniger Autos. Zudem kostet die Entwicklung neuer Antriebe viel Geld.
Es hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, das klägliche 0:2 gegen Südkorea, mit dem die deutsche Nationalmannschaft aus der WM in Russland früh rausflog. Genau ein Jahr ist dieser schwärzeste Tag der jüngeren deutschen Fußballgeschichte nun her. Und ausgerechnet am Jahrestag der Schmach von Kasan war es nun an den deutschen Nachwuchsspielern zu beweisen, dass sie es besser können. Das U21-Team konnte gegen Rumänien den Einzug ins EM-Finale klarmachen und machte das dann auch. Benedikt Brinser.
Nach dem 4:2 in der Nachspielzeit kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Völlige Ekstase nach diesem Kraftakt.
Das muss man alles erstmal sacken lassen. Das ist ja mental alles so voll im Moment im Kopf, dass du erstmal Schwierigkeiten hast, die Sätze anständig aneinander zu reihen, und bist jetzt eigentlich froh, wenn du dann endlich im Bus sitzt.
Auch körperlich war es anstrengend. Knapp 40 Grad in Bologna, Freibadwetter. Beide Teams zu Beginn nervös, Nadim Amiri dann konsequent. Sein vorzüglicher Vorstoß belohnt mit der Führung. Nach dem ungestümen Einsteigen von Baumgartel gegen Hadji gibt es Elfmeter für Rumänien. Puskás trifft und Deutschland verliert den Faden. Die Rumänen in der Hitze, Kessa, Kula, Kopfballstärker, Puskás kurz vor der Pause. Der Außenseiter verdient vor. Nübel verhindert mit einer Weltklasse-Parade noch einen höheren Rückstand. Deutschland ganz schön am Schwitzen.
Dann ging es einfach darum, aus dieser Scheiße rauszukommen. Und das haben wir nur als Team geschafft, sind als Team in der zweiten Halbzeit aufgetreten.
Als Dahoud kurz nach Wiederbeginn im Strafraum niedergerissen wird und Luca Waldschmidt den fälligen Elfmeter zum 2:2 sicher verwandelt, ist die deutsche Mannschaft wieder zurück. Und dann die 90. Minute, wieder Waldschmidt, er findet die Lücke. Das 3:2, sein 7. Turniertor, das Spiel gedreht.
Ich wollte ihn so flach schießen, aber dass er dann so durchgeht, ist natürlich dann noch ein bisschen Glück, aber schön, dass es funktioniert hat.
In der Nachspielzeit fliegt Rumäniens Pașcanu nach dieser Notbremse mit Rot vom Platz. Es folgt der fällige Freistoß und Amiris 4:2 in der Nachspielzeit samt ausgelassenem Jubel.
Ich glaube, man kann nicht besser sehen, dass wir eine Mannschaft sind. Also das Zeichen, wie wir es heute gezeigt haben, über das ganze Spiel hinaus, ich glaube, da steht das Team ganz klar im Vordergrund.
Ich glaube, die Freude ist gerade da einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir im Finale stehen, glaube ich, realisieren wir noch nicht so ganz.
Ein starker Gegner, brutale Hitze, einfach ein irres Spiel. Die Deutschen haben alle Widerstände überwunden und sind bereit für die Titelverteidigung.
So, und fehlt uns noch eins. Die Würdigung eines Mannes, der heute gestorben ist und den Sie vermutlich alle kennen. Max Wright alias Willie Tanner, der Adoptivvater eines kreativen, aber durchaus nicht unanstrengenden Außerirdischen.
Du platzt schon aus allen Nähten mit deinen psychologischen Klischees, die du selber nicht verstehst.
Warum denn so feindselig, Willi? Ich bin in Ordnung, du bist in Ordnung.
Damit muss Schluss sein!
Genau, ist es jetzt auch, aber erst kommt noch das Wetter. Claudia Kleinert.
Ja, Karin, und im Moment können wir ja erstmal ein bisschen durchatmen, vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands. Das wird sich zum Wochenende wieder ändern, denn diese heiße Luft aus Süden, die kommt zurück, beziehungsweise es kommt eine neue Schippe. Morgen schon große Hitze, wir haben es ja eben gesehen, Valencia 40 Grad und mehr. Südspanien morgen sehr heiß, auch in Südfrankreich morgen. Extrem hohe Temperaturen mit Luft direkt aus Afrika. Die kommt bei uns morgen noch nicht an, deswegen in Berlin gedämpft mit 27 Grad. Aber die Luft kommt dann Samstag, Sonntag zu uns. In Nîmes morgen, Südfrankreich, 45 Grad. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, wenn die 45 erreicht werden, dann wäre das ein neuer Allzeitrekord für Frankreich. Und dort ist auch im Moment schon die Hitzewarnstufe 3 ausgerufen worden, weil die Hitze dort morgen eben besonders sehr außergewöhnlich und auch gefährlich ist. Bei uns also morgen noch recht verhalten. Zum Wochenende kommt dann aber auch sehr heiße Luft nach Deutschland. Und dann kann es auch bei uns an und auf die 40 Grad gehen. Wenn wir uns hier mal den Trend für Worms angucken, die sind am Sonntag möglich. Danach deutlicher und sicherer Temperaturrückgang auf eher angenehme Werte. Da sind es dann meist nur noch so 27, 28 Grad und dabei bleibt es dann auch erst einmal. Aber zum Wochenende, Samstag und auch Sonntag große Hitze, auch bei uns, vor allem so im Rhein-Neckar-Gebiet. Da wird es am heftigsten sein. Jetzt in der Nacht im Süden oft sternklar, nach Norden ein paar dichtere Wolkenfelder. Die Temperaturen gehen in Schleswig-Holstein und in den Mittelgebirgen auf rund 9 Grad zurück. Im Süden immer noch ziemlich warm mit 14 bis 18 Grad. Morgen Vormittag dann dort auch viel Sonnenschein von der Nordsee rüber bis zur Lausitz. Ein paar kompaktere Wolken, die sich im Nachmittagsverlauf auflösen. Dann wird es überall sehr sonnig sein mit nur lockeren und wenigen Wolkenfeldern. Die Temperaturen dazu steigen im Norden, also im äußersten Norden, auf 21 bis 24 Grad. Nach Südwesten hin ist es schon wieder und noch heiß mit 30 bis 32 Grad. Der Wind kühlt kaum, kommt meist schwach aus nördlichen Richtungen. Samstag dann für alle viel Sonnenschein und dazu bis zu 36 Grad im äußersten Westen. Da wird es dann dort am heißesten. Und am Sonntag vor allen Dingen im Osten Deutschlands und auch im äußersten Westen, Rhein-Neckar-Gebiet. Also da kommt dann auch auf uns nochmal große Hitze zu.
Danke, Claudia, für die Aussichten. Und hier geht's jetzt weiter mit Pussy, Terror TV und Caroline Kebekus. Um 0.15 Uhr begrüßt Sie heute Susanne Stichler im Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, schönen Abend.